Herzlich willkommen zum heutigen Bibeltalk an einem besonderen Datum zu einem besonderen Thema, nämlich Pessach, messianisch ausgelegt.
Das Datum ist deshalb besonders, weil genau heute Abend, jetzt wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, am 5. April 23, die Juden in aller Welt den ersten Abend, den sogenannten Sederabend des Pessachfestes begehen. Pessach, Passafest, das ist dieselbe Bezeichnung. Wir möchten diesem Fest etwas nachspüren und es messianisch beleuchten, das heißt vom Messias her, vom Neuen Testament her.
Und wir beginnen gerade mit diesem Text zum allerersten Pessach, das Gott da eingesetzt hat mit Mose, und zwar im 2. Mose 12. Da lesen wir ab Vers 3 diese Rede von Gott, was Mose der Gemeinde sagen soll. Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Wir sehen da diese Aufforderung, ein Lamm in den Haushalt zu holen, in die Familie hineinzuholen, und zwar am 10. Tag des Monats.
Genau, des ersten Monats, Monats Nisan, ist nicht die Automarke Nisan, mit einem S, Nisan, ist der erste Monat im Frühling.
Und dann sollen sie dieses Lamm verwahren bis zum 14. Tag. Und das ist schon der erste Punkt, an dem wir gerade stehen bleiben. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Also wir haben vier Kinder. Wenn ich jetzt so ein Lamm holen würde, ein kleines Lamm, und würde sagen, das wohnt jetzt bei uns 3,5 Tage, ihr könnt euch vorstellen, was passieren würde. Wir würden dieses Lamm in unsere Herzen schließen und es wäre undenkbar, das 3,5 Tage später dann zu schlachten und zu essen. Es würde uns so ans Herz wachsen. Und das ist genau das, was passiert ist beim ersten Pessach. Dieses Lamm ist den Familien ans Herz gewachsen. Es ist ihnen nahe gekommen. Und dann mussten sie sich wieder vom Herz reißen. Nach 3,5 Tagen ungefähr. Später war nachmittags um 3 Uhr diese Zeit, wo die Passahlämmer geschlachtet wurden. Und hier haben wir schon die erste Parallele zu Jesus, der jetzt nicht 3,5 Tage mit den Menschen lebt, sondern wir haben bei ihm diese 3,5 Jahre, in denen er sichtbar wirkt, auftritt, mit den Menschen unterwegs ist. Und da passiert das Gleiche. Die Menschen, seine Jünger, all die Männer und Frauen, die von ihm berührt wurden, geheilt wurden, deren Leben er verändert hat, er ist ihnen lieb geworden. Und dann 3,5 Jahre später, zeitgleich mit dieser Schlachtung der Passahlämmer, wird auch Jesus, dieses Lamm Gottes, aus ihrer Mitte wieder weggerissen und stirbt als Lamm Gottes.
Das Neue Testament vergleicht Jesus mit dem Passahlamm, und da haben wir im Text auch interessante Kriterien für dieses Lamm.
Genau, diese Kriterien, die genannt werden, dass dieses Lamm federlos sein muss, männlich, eben ein junges Lamm und ein Lamm von den Schafen oder Ziegen. Und das sehen wir ja bei Jesus auch. Er ist das Lamm Gottes und er ist fehlerlos. Also, das heißt, er, der ohne Sünde war, nimmt die Schuld der Welt auf sich. Also die Fehlerlosigkeit kann Jesus für sich mehr als alles andere und als jeder andere beanspruchen. Und eben, ja, ein Lamm, das Lamm Gottes.
Und er stirbt dann am Karfreitag. Und als er das Abendmahl einsetzt, am Abend vorher, ist nicht nur Gründonnerstag, sondern eben dieser Sederabend, Pessach, da sagt er über diesem Kelch, trinke daraus, das ist mein Blut. Und das Blut des Lammes spielte schon beim ersten Pessach eine wichtige Rolle.
Mhm. Und auch der Kelch spielt dann ja eine Rolle dann am Zederabend. Darauf werden wir noch kommen. Aber jetzt gehen wir weiter zu diesem Blut. Exodus 12, Abvers 7 wird beschrieben, was mit dem Blut passiert. Sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu. Und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Es soll es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen.
Das Blut ist das Kennzeichen. Wir werden gleich noch weitergehen im Text und sehen, wegen des Blutes des Lammes zieht der Todesengel vorbei. Das heißt, das Blut an den Häusern ist das Zeichen, dass das Verderben nicht in die Häuser der Juden kommt, des jüdischen Volkes. Sie werden verschont, sie werden gerettet, im wahrsten Sinn des Wortes, die Erstgeburt. Wir sehen in diesen Versen, die wir gehört haben, auch schon weitere Kennzeichen, die heute noch eine Rolle spielen im traditionellen Sederabend, jüdischen Sederabend. Wir haben die bitteren Kräuter und wir haben das ungesäuerte Brot. Heute noch in den letzten Tagen wurde in traditionellen jüdischen Haushalten alles gereinigt von Sauerteig und nicht nur von Brot, sondern von allem, was aufgeht in Berührung mit Wasser, also zum Beispiel auch Nudeln und so weiter, weil man diese Vorschrift so genau nimmt, dass ja kein Sauerteig in den Häusern zu finden ist. Auch die bitteren Kräuter spielen dann eine Rolle in der Sederplatte, die wir hier auch aufgebaut haben, dazu später. Aber wir möchten diesem Blut des Lammes noch weiter auf der Spur sein, auch in den nächsten Versen in Exodus 12.
Genau, die Auswirkungen, die das Blut an den Häusern hat. Kommt aber erst noch was zu den Bedingungen, wie es gegessen werden soll, ab Vers 11. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein, eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage.
Hier das markierte Wort vorübergehen lautet auf Hebräisch Passach, die Grundform, das Verb Passach. Und davon abgeleitet ist auch der Name des Festes Pessach. Es ist eben das Fest, wo der Herr vorbeigeht, das Gericht nicht kommt in die Häuser. Und was für ein Bild für uns aus neutestamentlicher Sicht, wenn wir das Blut des Lammes auch an unserem Lebenshaus geben, da sind wir in Sicherheit. Schon im Alten Testament wurde das Passafest gefeiert, auch immer wieder neu entdeckt. Im Josua-Buch wird es gefeiert, bis hin dann in die letzte Zeit, die in Esra Nehemia beschrieben ist. In Chronikbüchern Esra Nehemia spielt das Passafest eine große Rolle, aber nicht nur im Alten Testament. Es geht ja weiter im Judentum bis heute. Heißt auch in Exodus 12, das Volk soll dieses Fest für immer feiern. Es ist ein Fest, das uns daran erinnert, wie Gott damals die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Auch Jesus hat das Fest gefeiert mit seinen Jüngern. Und wir hören noch ein paar Passagen aus dem Lukas-Evangelium, wie uns Lukas das schildert.
Ich habe noch ein spannendes Kriterium, was jetzt im Text nicht vorkam, nämlich im 2. Mose 12, Vers 46 heißt es über dieses Lamm, ihr sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen. Also sie sollen dieses Lamm essen, ohne einen Knochen zu zerbrechen. Und wenn wir jetzt blättern im Johannes 19, Vers 36, ist beschrieben, dass sie Jesus eben kein Bein brechen. Und da heißt es in Vers 36, denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen.
Das.
Finde ich auch noch spannend.
Auch wenn wir überlegen, auch die Anweisung, das ganze Lamm zu essen, das spricht ja zu uns, dass es nicht einfach nur die vielen Stücke oder was besser im Munde
zu spießen. Was uns bequem ist oder gut tut.
Sondern das ganze Lamm, auch am Feuer gebraten, nicht gekocht. Also man muss das ganze Lamm zu sich nehmen, wenn eine Familie nicht alles mag, muss es verbrannt werden. Das spricht auch für uns im Glauben an Jesus, wir können uns nicht die viele Stücke rauspicken, quasi nur das nehmen, was uns passt, sondern den ganzen Jesus, wie er ist, seine Botschaft, die Nachfolge.
Auch die Ansprüche, nicht nur das, was uns gerade auferbaut, sondern auch das, was uns herausfordert oder korrigiert. Mhm. Ja, das ist ein sehr gutes Bild, dass wir das ganze Lamm essen müssen, also den ganzen Jesus, auch mit seinen Ecken und Kanten, die an uns schleifen. Gehen wir ins Lukas-Evangelium. Zu Jesus, der selber Pessach feiert. In Lukas 22 ab Vers 7, da lesen wir: Es kam nun der Tag, von dem an ungesäuertes Brot gegessen wurde und an dem die Passahlämmer geschlachtet werden mussten. Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag: Geht und bereitet das Passahmahl für uns vor. Wo willst du es vorbereitet haben? Fragten sie. Er sagte: Hört zu! Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er geht, und sagt zum Hausherrn dort: Unser Lehrer lässt dich fragen, welchen Raum kannst du zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das Passahmahl feiere? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles vor. Die beiden gingen und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahmahl vor.
Offensichtlich bedurfte es einer Vorbereitung. Wir wissen nicht genau, was die Hintergründe waren. Speziell, dass dieser Mann den Wasserkrug trägt. Da wurde auch schon gemutmaßt, ob er vielleicht aus essenischen Kreisen kam. Wir wissen es nicht genau. Heute, der Abendmahlsaal, den man ja in Jerusalem besichtigen kann, ist ein viel neuerer Raum, nicht aus der Zeit Jesu im ersten Jahrhundert, aber trotzdem der Ort, wo er angesiedelt ist, ist der Ort, wo sich damals auch die Oberschicht befand. Das ist ein sehr großer, schöner Raum. Irgendwo hat Jesus in einem großen Saal mit seinen Jüngern zusammen das Passafest gefeiert. Es musste vorbereitet werden. Die Jünger sind hingegangen, haben das gemacht. Jetzt, im Verlauf der Jahrhunderte, hat sich in der jüdischen Tradition so einiges angesammelt an Überlieferungen und wir wissen nicht genau, wie viel dieser Tradition sich im ersten Jahrhundert zur Zeit Jesu schon ausgebildet hatte.
Aber manche Dinge können wir ganz sicher annehmen, dass sie vorgekommen sind.
Also die bitteren Kräuter, die
ungesäuerten Brote.
Genau, die waren ja von Anfang an vorhanden.
Das Lamm,
aber Jesus nahm nach dem Mahl den Kelch. Und das deutet auch schon auf die Tradition der verschiedenen Kelche hin. Jetzt, ich glaube, wann diese Tradition sich ausgeformt hat, vieles, auch von der heutigen Tradition, wie sie im Judentum gelebt wird, können wir auch noch einmal als Hinweis auf den Messias sehen. Da gibt es einige Geheimnisse und wir möchten mit euch zusammen dem etwas nachspüren.
Fangen wir mit dem Spannendsten an.
Mit den ungesäuerten Broten, genau. Also so eine Matze, ungesäuertes Brot. Heute, dass sie koscher ist im Judentum, muss diese, das sind wie Striemen, muss diese Linien ausweisen und die Löcher. Also wir sehen Linien auf den Matzen und Löcher. Und dazu die messianischen Juden knüpfen anhand dieser Tradition auch bei Bibelstellen an, also nutzen quasi auch diesen Sederabend, um aufzuzeigen, dass eben Jesus gemeint ist mit dem Messias, der kommt, mit diesem Passahlamm.
Und Jesus, der ja von sich selber auch gesagt hat, ich bin das Brot und dann dieses Brot auch in der Hand gehabt hat und
der sagt,
seinen Jüngern gegeben hat.
Und der auch das Lamm ist. Jetzt, die beiden Bibelstellen, ich habe es euch mitgebracht, Zacharia 12, Vers 10.
Da heißt es, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und in Jesaja 53, Vers 5, sind die Striemen erwähnt. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Also wir haben das Durchbohrte, die Löcher und eben die Striemen, die Kennzeichen, die jede Matze haben muss.
In der Mitte des Sedertisches liegt dieser Matzenturm. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind drei Matzen in einer Serviette und einem weißen Tuch verpackt. Sie symbolisieren einerseits das Volk Israel, dann auch die Priester und die Leviten. Man zieht dann die mittlere Matze heraus und zerbricht sie und versteckt die Hälfte dieses Brotes. Man nennt diese eine Hälfte Afikoman. Der wird versteckt. Die Kinder können diesen Teil der Matze dann im Verlauf des Abends suchen. Also viele didaktische Elemente im Verlauf dieser Sederfeier helfen auch, dass die Kinder
dabei bleiben. Ist auch nötig, wenn es mehrere Stunden geht.
Das geht ein paar Stunden, genau, so eine Sederfeier. Afikoman ist ein griechisches Wort oder ein Begriff, man weiß nicht genau, woher er kommt, vom Griechischen hergeleitet, hatte was zu tun mit dem Verb kommen. Ist es nicht interessant, dass Jesus auch oft gesagt hat, ich bin gekommen und er ist eben dieses Brot, er ist gebrochen, er ist auch versteckt. Paulus sagt, das Leben ist verborgen, oder? Und hier auch, es wird versteckt, es wird hier wieder eingehüllt in diesem Matzenturm.
Also auch Jesus war ja in weiße Tücher gewickelt und versteckt.
Mhm.
Und bis zur Auferstehung.
Wenn wir an die Trinität denken, auch die Dreiheit und der mittlere Teil der Gottheit, Jesus, der Sohn, wird zerbrochen, kommt für uns, er ist gekommen für uns, eben als dieses Passahlamm, um uns zu erlösen. Hochinteressant, nicht? Dann der Kelch spielt eine große Rolle. Also, ihr merkt, Jesus hat beim Pessachfest Abendmahl eingesetzt. Es ist wichtig, dass wir diese Verbindung verstehen.
Genau.
Abendmahl ist die ultimative Erfüllung des Passafestes, wenn wir von diesem Brot essen, aus diesem Kelch trinken. Und heute beim traditionellen Sederabend wird viermal aus dem Kelch getrunken. Es gibt vier Kelche. Ich habe euch die mitgebracht. Das ist eine Darstellung auch aus dieser Pessachfeier nach einer Liturgie von Juice for Jesus. Und ihr seht, der dritte Becher ist der Becher, der Kelch der Erlösung. Er wird nach dem Essen eingenommen. Das heißt aber, Jesus, er nahm den Kelch nach dem Mahl. Wenn diese Tradition schon zur Zeit von Jesus virulent war, dann war das wirklich der Kelch der Erlösung. Was für eine tiefe Bedeutung, wenn Jesus dann beim Abendmahl diesen Kelch der Erlösung
nimmt. Von dem jeder weiß, der steht für die Erlösung und er nimmt genau den und gibt ihn seinen Jüngern.
Und erklärt, das ist mein Blut.
Ja.
Also wir haben dieses ungesäuerte Brot, die Matze. Jesus hat beim Abendmahl von dieser Matze genommen. Wir haben den Kelch. Und dann haben wir auch diese sogenannte Sederplatte, den Sederteller. Auch da haben wir euch ein Bild mitgebracht. Ihr seht, das sind sechs verschiedene Elemente auf diesem Teller. Es beginnt dann mit dem Karpas, mit der Erdfrucht im Verlauf des Abends. Freie beginnen ihr Mahl auch mit einer Frucht des Feldes, mit Garten,
mit Gemüse,
genau. Und dieses Gemüse, was immer es ist, zum Beispiel Petersilie, wir haben jetzt Petersilie mitgenommen, wird dann in Salzwasser getunkt. Darin steht ein Glas mit Salzwasser, da wird die Petersilie reingetunkt. Das ist für die Kinder, damit sie sinnlich das auch wahrnehmen können. Ja, da ist einerseits ja das Fest der Befreiung, das ist die Freiheit, aber da waren auch die Tränen der Sklaverei.
Und der Schweiß der harten Arbeit.
Genau.
Diese salzigen Tropfen.
Diese 430 Jahre in Ägypten, die dann in diese Sklaverei führten. Und mit allen Sinnen ist das eben wahrnehmbar. Ja, damals, wir haben Tränen vergossen in Ägypten. Dann die bitteren Kräuter, wir sind ihnen schon begegnet in Exodus 12. Sie kommen auf der Sederplatte gleich doppelt vor, es ist ein bisschen verwirrlich. Also Maror sind die bitteren Kräuter, aber auch Chaseret.
Wir haben hier mal Meretich und Chicorée, ein bisschen das Bittere und das Scharfe.
Das wird häufig verwendet. Also es gibt unterschiedliche Zusammensetzungen, auch unterschiedliche Anordnungen in der Tradition, wie die Platte der Teller auszusehen.
Wichtig ist einfach, dass es ein bisschen bitter ist.
Genau, also die bitteren Kräuter gehören auf jeden Fall dazu, eben gleich doppelt, weil die von Anfang an konstitutionell zu diesem Fest gehörten, oder Gott hat gesagt, esst diese bitteren Kräuter, sie erinnern an die bittere Zeit in Ägypten. Es war eine Befreiung aus der Bitterkeit. Das nächste ist das Ei, da wird auch darüber diskutiert, was es bedeutet. Ein hartgekochtes Ei ändert ja den Zustand in Kürze, aus einem weichen Ei wird ein festes Ei. Und so hat sich auch das Schicksal des Volkes in einer Nacht gewendet. Aus einem Sklavenvolk wurde ein freies Volk. Mhm. So wie ein Ei in 3 Minuten von flüssig auf fest gekocht werden kann und sich der Zustand des Eis ändert. Dann das Lamm gehört dazu. Heute wird ja nicht mehr geschlachtet im Tempel, ist nicht möglich. Deshalb wird symbolisch oft ein Knochen auf die Sederplatte gelegt.
Jetzt unsere bei uns ist jetzt nur selber gebastelt.
So ein Cartoon-Modell, genau. Und dann das Letzte, das lieben die Kinder besonders, Charoset.
Das ist so ein Mus, so bräunlich-rot. Charoset heißt eigentlich das Lehmchen. Es erinnert an den Lehm, aus dem die Ziegel geformt werden mussten. Dieser Frondienst, dieser Sklavendienst, wo die Israeliten Ziegel machen mussten. Es wird gemacht, es gibt verschiedene Rezepte. Das ist jetzt aus Datteln, geriebenen Äpfeln, geriebenen, also Mandeln, gemahlenen Mandeln, ein bisschen Traubensaft, ein bisschen Zimt, dass es schön bräunlich wird. Und es ist auch eine schöne Beschäftigung in dieser langen Sederliturgie, wenn nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen von diesem Lehmchen essen können. Und es wird da auch eigentlich nachgeahmt, was die Israeliten in Ägypten machen mussten, indem man aus dieser Matze kleine Stückchen brechen kann, wie die Ziegel. Und dann kommt eine Portion von diesem Mus darauf und es wird wieder aufeinander gestapelt und kann dann gegessen werden. Es wird wie spielerisch nacherlebt, ja, wie die Vorfahren eben Ziegel formen mussten. Aber es schmeckt gut.
Es schmeckt gut. Also von all diesen Elementen wird dann im Verlauf des Abends gegessen, von bitteren Kräutern, eben von diesem Charosse. Man schmiert auch Meerrettich auf die Matze. Und ein eigentliches Essen gehört auch dazu, neben der Liturgie. Jetzt von Jesus lesen wir in Lukas 22, wie sehr er sich gefreut hat auf diesen Abend mit seinen Jüngern.
Ich denke, es war auch der Höhepunkt dann. Lukas 22, Abvers 14. Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. Er sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passamahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist.
Das ist sehr interessant. Jesus selber sagt, das Passafest hat eine tiefe Bedeutung und er erfüllt es. Das Neue Testament, Johannes der Täufer sagt schon, siehe das Lamm Gottes. Paulus spricht vom Passalam, von Christus als Passalam. Wir feiern Abendmahl als Christenheit regelmäßig. Wir erinnern uns daran, er ist es, der für uns gestorben ist, sein Leben gegeben hat, sein Leib und sein Blut. Aber es gibt eine noch tiefere Bedeutung oder eine spätere Erfüllung, nämlich in Gottes neuer Welt. Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, öffnet uns diesen Blick auf die Hochzeit des Lammes, das Hochzeitsmahl des Lammes. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir mit Jesus in der Ewigkeit sein werden, dann wird das Lamm mit seiner Braut vereint werden. Und was er am Kreuz für uns bewirkt hat, die Erlösung für uns, die kommt zur definitiven Erfüllung dann bei ihm in der Ewigkeit. Deshalb das Passa, das zieht sich durch von Anfang der Bibel bis zum Ende.
Also du hast jetzt auch diese verschiedenen Aspekte erwähnt. Mhm. Einmal, ich meine, dieser Jesus, der gekommen ist, um uns eben aus der Knechtschaft in die Freiheit zu führen, dass wir nicht mehr Knechte sind, sondern
ja, ja, Ist auch interessant, dass auf Hebräisch das Wort Mitzrayim von Netzar, von der Enge oder Nazar, eng sein, oder das schwingt da mit, wenn wir auf Hebräisch Mitzrayim lesen, Ägypten.
Die Enge, Beklemmung.
Die Sklaverei. Und Gott hat damals sein Volk aus der Sklaverei befreit und Jesus befreit uns jetzt aus jeder inneren Enge, Verstrickung von Schuld, Sünde und von allem Engen. Er befreit uns ja zum Leben, hat uns das Leben in Fülle gebracht.
Und dann dieser andere Aspekt, dieses Blut des Lammes, dass der Todesengel vorbeigeht. Also unser Leben auf der Erde ist zwar begrenzt, aber wenn wir mit diesem Blut des Lammes, also bezeichnet sind, unser Leben Jesus gehört, dann geht dieser letzte Tod an uns vorbei, weil wir wieder ewig leben, also in der Ewigkeit mit ihm. Das ist,
ja. Hat uns gerettet vom Tod und ins Leben hineingebracht. Und so ist dieses Fest ist ein Fest des Lebens. Es ist die Erinnerung an damals, als Gott das Volk aus Ägypten befreite. Und wir, also keine Angst, wir machen nicht die ganze Pessach-Liturgie durch. Ich habe hier ein paar Bücher mitgebracht. Ihr seht, es ist ein ganzes Heft, das gelesen wird an diesem Abend. Aber der Abend beginnt damit, dass heute im Judentum, dass die Frau des Hauses die Kerzen entzündet und dann ein Segen über den Kerzen spricht.
Genau, der geht so. Gesegnet seist du, Herr unser Gott, König des Himmels und der Erde, der du uns geheiligt hast durch deine Gebote und uns angeordnet hast, Passahlichter anzuzünden. Und dann kommen die verschiedenen weiteren Segen.
Genau, wir haben sie schon eingeblendet gesehen. Es wird dann eben über dem Wein auch ein Segen gesprochen. Gelobt seist du ewiger, unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks schafft. Und auch über
dem grünen Kraut,
Gemüse. Gelobt seist du, Gott, unser Herr, König der Welt, der aus der Erde Speise hervorbringt. Eben, wir wissen nicht genau, welche Elemente bei Jesus schon vorhanden waren, aber heute beginnt dieser Sederabend dann mit dem Essen des Gemüses, wird dann in Salzwasser getunkt und wir haben schon vom Afikoman gehört, der wird dann versteckt, die Matze wird gebrochen. Da wird auch erklärt, das ist das armselige Brot, das die Kinder Israels im Lande Ägypten aßen. Wer hungrig ist, komme und esse mit uns. Wer bedürftig ist, komme und feiere das Passafest mit uns. Dieses Jahr hier, nächstes Jahr im Lande Israel. Dieses Jahr als Knechte, künftig als Freie. Das schwingt immer mit, auch der Wunsch eben nach Israel, nach Jerusalem. Shanaha Bab Yerushalayim, im nächsten Jahr dann in Jerusalem, ist auch der Schlusssatz an jedem Abend. Eben wie gesagt, ein ganzes Heft wird durchgegangen, hier auch eine ganz schöne Version der Pessach-Haggadah. Ich habe euch da auch eine Kopie mitgebracht. Und die Schlüsselfrage, die stellt der Jüngste in der Tischgesellschaft, das seht ihr auch auf der nächsten Folie.
Auf dem nächsten Bild, genau, die auch abgedruckt. Ich stelle sie jetzt, diese zentrale Frage. Warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten? Diese Frage ist wie der Doppelpunkt, wo es dann so richtig losgeht.
Und dann geht's weiter. Die Frage wird etwas differenziert.
In allen anderen Nächten können wir Gesäuertes und Ungesäuertes essen. In dieser Nacht nur Ungesäuertes. In allen anderen Nächten können wir verschiedene Kräuter essen. In dieser Nacht nur bittere Kräuter. In allen anderen Nächten brauchen wir nicht ein einziges Mal einzutunken. In dieser Nacht zweimal. In allen anderen Nächten können wir freisitzend oder angelehnt essen. In dieser Nacht sitzen wir alle angelehnt. Also, vielleicht musst du dazu noch was sagen, zu diesem angelehnt sitzen. Also, dieses Bereitschaft, gerade loszugehen, wurde ja schon erwähnt im
Exodus. Ja, das haben wir auch schon Exodus gesehen. Also, quasi so essen, dass man jederzeit aufbrechen kann. Es war diese Nacht, mein Gott ging vorbei, Passach, aber es ist auch die Nacht, als das Volk sich dann aufmachte und floh aus Ägypten.
Deshalb so jederzeit bereit zum Aufbruch.
Man lehnt es, man ist es angelehnt, um zu symbolisieren, wir sind bereit zu gehen. Und also man isst in Erwartung. Heute gibt es noch einen zusätzlichen Kelch, das ist quasi der Becher von Elia. Und es wird auch im Verlauf des Abends ein Kind rausgeschickt, das schauen soll, kommt der Elia schon? Also es ist diese Erwartung während des Abends, es geschieht etwas. Und wir wissen ja vom Neuen Testament her, Johannes der Täufer war in diesem Dienst Elias unterwegs, eben dieser Wegbereiterdienst für den Messias. Das schwingt mit an diesem Abend, die Erwartung, er kommt. Und auf diese Fragen, das ist so die Initialzündung, dass man dann eben nochmals durchgeht, wie es damals war in Ägypten. So Verse wie, lies doch mal noch ein paar Sätze.
Aus der Erzählung dann. Dereinst waren wir Knechte des Pharao in Ägypten. Da führte uns der Ewige, unser Gott, von dort heraus, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arme. Hätte der Ewige, gelobt sei er, unsere Vorväter nicht aus Ägypten herausgeführt, so wären wir, unsere Kinder und alle Nachkommen, Diener der Pharaonen, in Ägypten geblieben.
Und so weiter, man geht in die Gebote durch und dann wird eben gegessen von diesen Matzen und vom Herausset, von den verschiedenen Elementen.
Und es wird auch immer erklärt, warum. Mhm. Ja.
Also didaktisch wirklich toll, es ist unvergesslich für Kinder. Wir ermutigen euch auch, wenn ihr die Möglichkeit habt bei euch in der Kirchgemeinde, als Hauskreis, macht doch mal natürlich eine abgekürzte Version, auch so eine Sederabend. Das hilft uns auch, das Abendmahl tiefer zu verstehen. Nach dem Essen machen sich die Kinder dann auf die Suche nach diesem Afikomen. Ich hole ihn wieder hervor. Eben das spielt sich alles nach dem Essen ab. Und wenn wir jetzt daran denken, dass Jesus dann nach dem Essen Brot genommen hat, Und den Kelch, also im Kontext hier eben von diesem Afikomen, von er, der gekommen ist, er, der durchbohrt wurde für uns, er, der sich geißeln ließ, durch seine Striemen sind wir geheilt, er, der sein Blut vergossen hat, durch seinen Tod werden wir befreit, wahnsinnig tief, nicht? Mhm. Wir lesen weiter aus dem Lukas-Evangelium.
Lukas 22, Vers 19, folgende. Da nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird.
Vers vor sagt Jesus noch, ich werde erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt Gottes da ist. Er spricht den Segen in diesem Kelch, eben der Kelch der Erlösung. Dann nimmt er die Matze und erklärt, das ist mein Leib. Ich gebe mich jetzt hin für euch und das ist mein Blut. Mit dieser Perspektive setzt er dieses Zeichen ein. Er zitiert dabei das Alte Testament, er zitiert Jeremia 31, er sagt, das ist der neue Bund, Brit Hachadasha. Jeremia prophezeit schon von diesem neuen Bund und Jeremia sagt, ich werde die Tora auf eure Herzen schreiben. Also der Inhalt bleibt, Gott ist derselbe im Alten und im Neuen Testament, diese Gebote, auch Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Aber es wird in unsere Herzen eingeschrieben, völlig neu, die Qualität dieses neuen Bundes. Die Parallelstelle von Jeremia 31, der Prophet Ezekiel, er sagt, der Geist wird in unser Inneres kommen. Also durch diesen neuen Bund, durch den Tod von Jesus am Kreuz, für uns, kommt der Heilige Geist in uns und er belebt uns. Er befähigt uns, überhaupt mit Gott zu leben. Also er vergegenwärtigt das in uns, er gibt uns die Kraft. Und das ist alles so tief und wir dürfen jetzt leben in dieser Realität des neuen Bundes. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl nehmen, wissen wir, wir können essen von Jesus, wir können trinken, wir können ihn aufnehmen und er wohnt nun in uns.
Möchtest du noch was dazu sagen, was Jesus danach gemacht hat?
Ja.
Oder passt das nicht mehr zur Pessach-Liturgie? Jesus ist ja danach ins Freie gegangen.
Interessanterweise beschreibt uns Matthäus, bevor er dann in den Garten Gethsemane ging, dass sie Gott gelobt haben, oder sie haben den Hallel gesungen. Das heißt, als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das heißt, Jesus hat mit seinen Jüngern gesungen. Und heute ist es so im Judentum, dass die Psalmen 113 bis 118 gelesen werden, also Texte aus diesen Psalmen 113 bis 118. Also zum Beispiel, Halleluja, lobt der Knechte den Herrn, lobt den Namen des Herrn, gelobt sei der Name des Herrn, Psalm 113. Oder Psalm 117, der kürzeste Psalm, das kürzeste Kapitel in der Bibel, lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja.
Das ist eigentlich noch enorm, dass Jesus diesen langen Lobgesang gesungen hat und er wusste ganz genau, was als nächstes auf ihn zukommt.
So schließt dann die Liturgie ab.
Im nächsten Jahr in Jerusalem, das wieder gebaut ist.
Und eben, wissen nicht genau, wie es zur Zeit Jesu war, offensichtlich gab es schon einen Lobgesang, wahrscheinlich diese Psalmen, er liest sie, dieses gewaltige Lob auf Gott, und dann geht er an den Ölberg und die
und Dinge stirbt nehmen, als Lamm Gottes.
Die Dinge nehmen seinen Lauf.
Und er erfüllt diese prophetische Bedeutung vom Pessach.
Ja. Ich glaube, wir müssen unbedingt Pessach mitdenken. Es ist auch schön, wie dieses Jahr wieder Ostern und Pessach zusammenkommt. Hat sich leider im Verlauf der Kirchengeschichte, im Osterstreit hat man das entkoppelt, aber es gehört zusammen. Mhm. Ostern ist Pessach.
Ich denke auch, die Bedeutung vom Abendmahl ist gar nicht in der Tiefe verständlich, wenn wir es nicht im Kontext von Pessach sehen und als Erfüllung eigentlich auch von Pessach sehen.
Jesus hat offensichtlich mit seinen Jüngern einen Tag früher gefeiert, weil er ja dann starb am Sederabend. Aber es gab damals unterschiedliche Traditionen, auch vom Datum her. Er hat es mit seinen Jüngern schon gefeiert, Tag vorher, hat dieses Abendmahl eingesetzt und ist dann gleichzeitig wie die Passahlämmer im Tempel gestorben am Karfreitag. Also gleichzeitig mit diesen Tausenden von Lämmern ist er gestorben außerhalb der Stadt am Kreuz und der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Und vergesst das nicht mehr, wenn ihr Abendmahl feiert. Es ist eben dieser Hintergrund von diesem Sederabend, vom Aphikomen oder von der Matze, vom ungesäuerten Brot und von diesem Kelch der Erlösung.
Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
Und wir wünschen euch schöne Ostertage.